Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psycho-Hype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welz-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Professor Wolfgang Lutz aus Trier. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist, um mit mir darüber zu sprechen, wie Psychotherapien eigentlich verlaufen.
Vielen Dank, Gitta, und danke auch für die Einladung.
Ich habe dich vor vielen Jahren, Wolfgang, oder deine Ausbildungsambulanz damals besucht und war damals sehr beeindruckt, weil ich sowas noch nie gesehen habe, dass ihr wirklich jede Therapiesitzung vorher, nachher Fragebögen macht, jede Therapiesitzung aufnimmt. Ihr sammelt so viele Daten wie keine Psychotherapieeinrichtung sonst in Deutschland, oder?
Ja, das kann man wahrscheinlich guten Gewissens sagen, dass wir doch relativ viel Wert darauf legen, auch den Therapiefortschritt uns anzuschauen, was passiert sozusagen im Konkreten, im Therapieverlauf und dann auch Rückmeldungen an Therapeutinnen und Therapeuten zu geben. Und dann entsprechend natürlich auch viele Bachelor-, Masterarbeiten, aber auch Doktorierende dann ein Stück weit dann mit den Informationen arbeiten können, um dann ein Stück weit auch die Psychotherapieforschung insgesamt weiterzutreiben, weiterzuentwickeln. Es gibt ja in unserem Feld eher weniger Forschung oder Unterstützung, finanzielle Unterstützung, was jetzt, sagen wir mal, von großen Firmen. Und das ist dann wichtig, dass dann aber auch an einigen Standorten, glaube ich, die auch gerade sich mit der Weiterbildung beschäftigen, doch dann auch umfangreich Psychotherapieforschung gemacht wird und das weiterentwickelt dieses Feld.
Du hast gerade schon ein bisschen was von deiner Uni erzählt. Du bist nämlich, das haben wir noch nicht erwähnt, Professor für klinische Psychologie in Trier. Hast da, glaube ich, den größten Lehrstuhl für klinische Psychologie und die größte Therapieausbildungseinrichtung auch in ganz Deutschland, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, ob das die größte ist, aber es ist eine relativ große Aus- und Weiterbildungsambulanz und es sind etwa 700 Patientinnen und Patienten im Jahr und etwa 120 Ausbildungskandidatinnen und Kandidaten.
Genau, also ihr wisst wirklich, wovon ihr redet, wenn ihr Therapieprozessforschung macht. Und du bist auch einer, das möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, wenn nicht der forschungsstärkste Professor für klinische Psychologie in Deutschland. Du hast gerade erst dieses Jahr von der Society for Psychotherapy Research den Senior Distinguished Research Career Award bekommen. Das ist sowas wie das Bambi fürs Lebenswerk. Ja. Und auch schon Tim Beck und solche Größen Carl Rogers bekommen haben. Ja. Du bist erst der vierte Deutsche, der das kriegt. Das ist sehr beeindruckend und ich bin sehr stolz, dass du hierher kommst.
Ja, danke. Ja, ich hoffe, das kann was Interessantes beitragen.
Davon bin ich überzeugt. Wir wollen ja darüber sprechen, wie Therapien verlaufen und insbesondere über das Thema der Sudden Gains und darüber, dass Therapien nicht immer linear verlaufen. Ja, man denkt es ja oft so, man geht in Therapie und dann geht es so für Schritt geht es einem immer ein bisschen besser und irgendwann ist gut. Und tatsächlich stimmt es nicht und dazu hast du eine Menge zu sagen. Mir fallen immer wieder viele Patientinnen und Patienten ein, mit denen ich lange gearbeitet habe, wo ich eigentlich frustriert feststellen musste, da hat sich gar nichts getan. Es gibt aber auch das Gegenteil. Du hast uns ein Fallbeispiel mitgebracht von so einem typischen Sudden Gain, wo schnell viel passiert. Magst du es mal erzählen?
Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Also es ist in der Tat so, das hast du ja schon gesagt, dass man natürlich in vielen Lehrbüchern zur Psychotherapie werden natürlich immer Fälle beschrieben, die eigentlich eher so eine graduelle, lineare haben. Aber, und das ist nicht so selten, gibt es natürlich auch viele Patientinnen und Patienten, wo das nicht so verläuft. Und ich erinnere mich jetzt gerade an einen Fall, eine Patientin, da hatten wir das längere Zeit eigentlich nicht so viel Fortschritt gemacht in der Therapie, in den Sitzungen. Und dann kam eine Situation, Weihnachten stand vor der Tür. Wir haben dann länger auch die Situation, dass sie eigentlich ein Weihnachtsessen macht. Sie war alleinlebend und dass sie ihre Mutter einladen wollte zu dem Weihnachtsessen. Weihnachtsgans war das, glaube ich, damals, worum es da ging. Das spielte auch eine große Rolle in der Familie, das Weihnachtsessen als was ganz Besonderes. Und sie befürchtet hat, wenn die Mutter kommt, sie wird was sehr Negatives sagen. Und aber dadurch, dass das vorbesprochen war und wir eigentlich auch so verschiedene Varianten, was könnte das sein? Ja, sie wird sagen, ja, das Essen ist irgendwie nicht gut. Also du hast das da nicht gut gemacht. Das habe ich mir ja schon gedacht, dass das bei dir nicht so ein richtig gutes Weihnachtsfest wird. Du eigentlich da auch als Versager das versagst. Und dann ist es wirklich so gekommen. Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, die Patientin hatte eine Katze. Und in der Tat, als die Mutter die Tür aufmacht und hereinkommt und bevor sie jetzt der guten Tag gesagt hat oder die Patientin umarmt hat, da kam die Katze gerade vorbei. Was hässliche Katze. Sagte die Mutter, genau. Die Tochter musste in dem Moment lachen, weil sie das so vorhergesehen hatte, dass etwas Negatives kam. Wir hatten das lange vorgesprochen. Das hatten wir natürlich nicht genau im Einzelnen vorgesprochen. Das war nicht vorherzusehen. Aber dass etwas kommt in die Richtung, das war praktisch abzusehen. Und die Patientin musste dann lachen, während sie sich im Normalfall immer furchtbar geärgert hat.
Ja, ich kann mir vorstellen.
Mehrere Tage mit sich mitgetragen hat. In der Therapie wir dann drüber diskutiert hatten. Und danach hat man gemerkt, nach dieser Situation und dieser therapeutischen Vorbereitung auch dieser Situation, hat sich dann enorm viel, da gab es so einen Sprung in der Verbesserung. Und das hat sich dann auch empirisch zeigen lassen, dass das wirklich so eine Art Gain, also ein plötzlicher Veränderungssprung. Man spricht ja im Englischen an Sudden Gains oder in der Forschungsliteratur von Sudden Gains und Sudden Losses. Und genau das ist da in dem Moment auch passiert, jetzt mal als ein Beispiel.
Ja. Und wie ist dann so ein Sudden Gain definiert? In dem Moment geht's besser und dann?
Genau, also die Idee ist, also es findet nicht bei allen Patientinnen und Patienten statt, ist aber relativ häufig bei etwa 40% der positiven Therapieverläufe, geht man davon aus, dass die Entwicklung nicht so linear stattfindet, sondern eher, dass es so eine kontinuierliche, wenig Veränderung und plötzlich innerhalb einer oder weniger Sitzung ein großer Sprung stattfindet und der danach auch stabil ist. Also eine diskontinuierliche Entwicklung stattfindet. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Gesamtfortschritts, den die Patientinnen und Patienten in der Therapie erleben, in dieser kurzen Phase. Also wirklich.
Also typisch heißt dann, dass ich als Patientin sozusagen einmal so einen Sprung habe, einmal so einen sudden gain und der hebt mich eigentlich auf Next Level und das ist im Prinzip das Wesentliche.
Genau, aber das kann auch öfters passieren. Es ist nicht so, dass das notwendigerweise nur einmal ist. Es kann durchaus sein, dass es eins oder zwei, also dass es dann mehrmals solche Sprünge geben kann. Und was auch damit verbunden ist, ist eigentlich das Phänomen Early Response. Also in den ersten 10 Sitzungen, das hängt ein bisschen auch von der Studienlage ab, die unterschiedlichen Therapie oder Therapiedauer ist ja relativ heterogen zwischen den Ländern. Die Studienlage ist so zwischen den ersten 5 oder den ersten 10 Sitzungen, wo dann ein positiver Sprung stattfindet als so ein Erlebnis, also dass das dann so eine massive Veränderung darstellt.
Also es heißt, viele von diesen sudden gains sind sozusagen in Form einer Early Response schon ganz
zu Beginn der Therapie. Genau. Das ist genau andersrum als bei den sudden losses. Da ist es eher so, dass die kontinuierlich, also das wäre genau das gegenteilige Phänomen, dass plötzlich eine Verschlechterung stattfindet, eher kontinuierlicher Verlauf, plötzlich eine Verschlechterung. Es kann an allem Möglichen liegen, was dann passiert. Kann auch ein externe Ereignisse sein, die da dazu führen. Und gibt es eher kontinuierlich und die sind dann auch so ein Hinweis. Also das wird dann sehr häufig auch benutzt, jetzt etwa in der Therapieverlaufsforschung als ein Hinweis, dass man möglicherweise etwas auch verändern oder verbessern könnte in dem Therapieverlauf.
Und bei wie viel, du hast jetzt gesagt, bei 40% der erfolgreichen Therapien gibt es Sudden Gains. Wie häufig gibt es solche Sudden Losses? Die habe ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen.
Die sind eher weniger häufig, die liegen eher bei 7-8%. Die sind aber auch ein guter Hinweis dann, dass man möglicherweise etwas auch verändern sollte im Therapieverlauf. Es gibt auch noch Phänomen, dass sich gar nicht viel verändert. Das wäre so ein potenzieller Hinweis. Also wir nutzen das ja, dieses regelmäßige Rückmeldesystem bei uns in der Therapieambulanz, wo wir den Therapeutinnen und Therapeuten dann auch einen Hinweis geben. Das nennt sich Therapienavigationssystem. Wir geben den Hinweis und Vorschläge, was sie dann in bestimmten Bereichen machen könnten. Also wenn,
das heißt, durch eure Datenerhebung seht ihr das natürlich dann in euren Fragebögen. Zum Beispiel, hier gab es einen Sudden Gain, super, oder es gibt nichts. Genau. Nicht so gut, oder es gibt einen Sudden Loss, noch schlechter. Wenn ich jetzt als normaler Therapeut, normale Therapeutin in der Praxis, da habe ich so ein Monitoring ja nicht. Woran würde ich da typischerweise Sudden Gains bemerken?
Also erstmal würde ich noch sagen, dass wir das mittlerweile auch anbieten für niedergelassene Therapeuten in einer sehr abgespeckten Version. Und jetzt die ersten Therapeutinnen und Therapeuten auch sehr positive, also niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten sehr positive Rückmeldungen dazu gegeben haben. Und
das ist toll, da packen wir auch, da kannst du mir sicher einen Link schicken, den wir in die Shownotes packen, oder?
Ja, also die Personen können sich da gerne bei uns melden. Wir bieten da auch Workshops an und nutzen das. Ist auch ein bisschen in dieser Diskussion, die ist ja für das Fach auch immer ein bisschen leidig, die Qualitätssicherungsdiskussion. Wir auch als eigene Berufsgruppe da etwas entwickeln, professionsintern. Und da haben wir uns jetzt da auch auf den Weg gemacht und das auch verschiedentlich vorgestellt und machen da auch Workshops dazu für niedergelassene Therapeutinnen, Therapeuten. Also so, das ist das eine. Aber ich glaube, man kann als Therapeutin das durchaus auch merken, ein Stück weit. Also natürlich ist so eine systematische Erhebung da deutlich besser, aber ich denke, man bekommt das mit, wenn man so eine gewisse Sensibilität dann auch mitbringt für den Therapieverlauf für Patientinnen und Patienten. Wenn man merkt, okay, das läuft jetzt hier nicht so rund, dann wäre man eher dann in so einer Konstellation, wo möglicherweise dann die Therapie keine Fortschritte macht.
Ja, und den Sudden Gain meinst du als aufmerksame Therapeutin, die ihre Patientin kennt, da merke ich schon, wenn es dir auf einmal deutlich besser geht.
Sudden Gain ist ein anderes Phänomen. Das ist auch natürlich wahrnehmbar. Aber das führt auch nicht automatisch jetzt bei allen Patientinnen und Patienten zum positiven Ergebnis. Man spricht da aber so von so einer Aufwärtsspirale. Also das ist wie so ein Kick nach vorne. Und was da auch sehr spannend ist, dass sich Therapeutinnen und Therapeuten unterscheiden, wie gut sie diesen, sagen wir mal, Push vorwärts, wie gut sie den nutzen können. Also da gibt es Unterschiede zwischen Therapeutinnen und Therapeuten. Diese Aufwärtsspirale, so wie so ein Aufwind, wie beim Drachenflug oder sowas, und plötzlich gibt es einen Aufwind, den dann auch positiv nutzen zu können und die Möglichkeiten von den Patientinnen und Patienten oder diesen positiven Kick, wenn man so will, diese positive Entwicklung auf eine gute Art und Weise zu nutzen und
das ist dann ja auch spannend.
Entwicklung zu fördern.
Was wäre da besonders wichtig? Was würdest du jetzt mir raten, wenn ich die Frage habe, wie kann ich so einen positiven Push gut nutzen?
Ich glaube, man muss vor allen Dingen aufmerksam sein, wenn man spürt, gibt es eine größere Veränderung. Ich hatte ja gerade das Beispiel ein Stück weit gezeigt. Das ist natürlich wichtig, dass man dann auch ausführlich darüber spricht, dass möglicherweise auch in anderen Situationen, wo taucht so was Ähnliches auf, jetzt außerhalb vielleicht auch, das war jetzt ja die Beziehung zur Mutter, aber häufig ist es ja so, dass ähnliche Phänomene dann auch außerhalb, jetzt im beruflichen Kontext, ja, also die Problematik taucht ja auch in verschiedenen.
Ja, natürlich, klar. Kann man sich ja gut vorstellen bei so einer Patientin, die wird sich überall leicht kritisiert fühlen und so weiter.
Zeit nutzt und diese Generalisierbarkeit dieses Erlebnisses sehr, sehr deutlich macht für die Patientin jetzt in dem Fall und dadurch auch so eine breitere Wirkung hat, die dann über diese Einzelsituation dann hinausgeht.
Das heißt, das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, dass wir da vielleicht manchmal sogar ein bisschen gehemmt werden. Das heißt jetzt für mich, ich würde da so das so richtig ausschlachten. Ich würde es libidinös aufladen. Ich würde sagen, da haben Sie was geschafft. Das sind Sie. Das können Sie doch auch woanders. Lassen Sie uns schauen. Wenn Sie jetzt an Ihre Mutter denken und die Katze, wie könnten Sie da reagieren? Also ich tue alles, um der Patientin das zu vergegenwärtigen, um sie darauf stolz zu machen, um ihr klarzumachen,
genau,
das bist du, das
genau.
Kannst du. Mhm.
Ja, ich glaube, man würde das sehr intensiv nutzen. Also muss natürlich gucken, in dem Moment, wo die Patientin dann plötzlich merkt, okay, das geht dann nicht mehr. Also dieses Gespür, das man dann entsprechend entwickelt, dass das produktiv für die Patientin auch ist.
Ja.
Und wenn, und das scheint aber sehr unterschiedlich zwischen Therapeutinnen und Therapeuten. Wir wissen auch nicht ganz so genau, also das ist auch so eine Forschungsfrage für die Zukunft. Was machen die besonders gut? Ein Hinweis ist, das habe ich ja gerade erläutert, ne, die sind da etwas sensibler, was diesen Aufwind betrifft, können das stärker generalisieren auf andere Lebenssituationen. Aber wir wissen nicht so 100%, was die machen oder was die nicht gut machen, wenn es nicht funktioniert.
Aber ihr wisst schon, dass es regelhaft, also Therapeuten gibt, die es regelhaft einfach besser können. Genau. Es ist nicht ein Zufall, genau, dass ich jetzt bei einem Patienten halt da...
Genau, es gibt da auch einen sogenannten Therapeutinnen-Effekt. Ne? Den Therapeutinnen-Effekt, den gibt es also ja auch, das ist ja sehr gut dokumentiert und untersucht, zum Beispiel auch das Therapieergebnis. Da haben wir ja auch, klärt das relativ viel Varianz auf, die Unterschiede zwischen Therapeutinnen, Therapeuten. Das haben wir aber auch in Bezug auf Abbruch. Und das ist gar nicht unbedingt korreliert. Also das ist wirklich so, dass einige Therapeutinnen, Therapeuten einerseits sehr, sehr effektiv arbeiten, aber gleichzeitig dann auch höhere Abbruchraten haben. Also bestimmte Patientinnen, Patienten, die eigentlich keine Fortschritte aus einem bestimmten Grund einfach nicht da bleiben. Also es gibt.
Ich kann mir das ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Ich habe das in letzter Zeit immer wieder mit Kollegen diskutiert, dass es vielleicht auch sowas gibt, dass es manche Therapeuten auch vielleicht relativ früh auch eine Einschätzung haben, wo Therapie vielleicht auch nichts bringt und Therapien dann auch nicht machen. Und je nachdem, wie man das dann bewertet, ist es ein Abbruch oder es sind Therapeuten mit sehr viel erfolgreichen Therapien, weil die einfach erfolglose Therapien schnell.
Genau, also ich will auch nicht sagen, dass das dann unbedingt ein Problem darstellt. Das ist ja insofern auch sehr hilfreich für Patientinnen und Patienten.
Ja, klar.
Weil die ja dann sehr effektiv sind. Also wir haben da keine 1:1 Korrelation. Also es gibt natürlich auch Therapeutinnen und Therapeuten, die haben hohe Abbruch und keine guten Ergebnisse, bei denen die.
Ja, das ist dann insgesamt nicht gut, ja.
Und es gibt dann auch welche, die natürlich beides, ne, die auch. Ja. Geringe Abbruchrate und hohe Effizienz haben. Es ist nicht 1:1 korreliert.
Mhm. Und vielleicht sollten wir das uns mal für die zweite Staffel von dem Podcast nochmal als eigenes Thema vormerken.
Gerne.
Werde ich tun und dich dann wieder damit belästigen. Weil was mich jetzt interessieren würde, ist, gibt es eigentlich Prädiktoren für so Sudden Gains? Also gibt es Patientenmerkmale? Also wir wissen jetzt, es gibt Therapeuten, die können das mehr oder weniger gut ausnutzen sozusagen. Gibt es bestimmte Patientenmerkmale, wo man von vornherein sagen kann, der hat eine höhere Chance auf einen Sudden Gain oder nicht?
Ja, also man hat so ein paar Hinweise. Also was die Prädiktion von Therapieerfolg insgesamt und das ist ja verknüpft auch mit dem Early Response. Natürlich spielen die Belastungen häufig da eine Rolle, also auch die interpersonalen, die soziale Funktionsfähigkeit, die da eine Rolle spielt. Aber es
also
ist
Ressourcen auch, generell, was ich an Ressourcen habe und was ich an was für
ja, Krankheiten oder auch andersrum die Belastung, wenn man will. Aber wir haben auch also so weniger gute Prädiktoren, wenn jemand jetzt eine geringe Motivation hat. Also Motivation tendiert auch dazu eher und auch Chronifizierung. Ne? Also wenn Probleme jetzt schon länger chronifiziert sind, dann kann das auch eher kein so guter Prädiktor sein. Und auch vorherige Therapien tendieren dann nicht so ein guter Prädiktor zu sein.
Also wenn ich schon mehrere Therapien gemacht habe, dann, okay.
Genau, dann hat man eher, also das heißt nicht, dass man nicht trotzdem dann Fortschritte macht, gute Verläufe hat, aber als Prädiktor und natürlich auch die Therapiebeziehung, die spielt da eine Rolle. Gerade auch, das hatte ich ja schon angedeutet, für das weiteren Nutzen dieses Sprungs. Die frühen Verbesserungen, also die frühe Veränderungsphase ist häufig auch ein positiver Prädiktor für dann spätere Sprünge. Also falls sie nicht gleich zu Beginn stattfinden, dann, wenn es trotzdem so eine kontinuierliche frühe Verbesserung gibt, dann ist das auch ein guter Prädiktor für spätere Sprünge.
Frühe Verbesserung. Das heißt auch, ja? wenn dann jemand sich zu Beginn der Therapie schon stark verbessert, ich habe dann manchmal auch als Therapeutin so das Gefühl, ja, mal gucken, ob das hält.
Ja.
So, aber da würde ich jetzt eher mitnehmen, da kann ich durchaus drauf bauen, das sollte ich ausbauen, das sollte ich nutzen, sollte ich pushen und das gibt mir Anlass, sehr optimistisch zu sein für den weiteren Therapieverlauf.
Auf jeden Fall, also die in der Vorhersageforschung von Psychotherapieergebnissen oder Psychotherapieverläufen, das sind immer die Ausgangsvariablen, das ist immer begrenzt, was sozusagen zu Therapiebeginn vorhergesagt werden kann. Und was ja auch vielleicht gut ist in Stück weit. Das ist immer, die Varianzaufklärung ist gut oder ist relativ, ist möglich, dass man da Vorhersagen macht, aber die ist immer begrenzt und der stärkste Einfluss ist die Belastung und Chronifizierung und solche Dinge. Aber die Veränderung am Anfang auch, ne, die Early Response und diese frühen Veränderungen, die sind sehr, sehr gute Prädiktoren für eine erfolgreiche Therapie.
Und das heißt, ich sollte, selbst wenn ich jetzt eine Patientin habe, wo ich vielleicht denke, puh, das ist sehr chronisch, die hat viele alltägliche Belastungen, ich sehe jetzt gar nicht so eine gute Chance auf Besserung, aber ich sollte ich sollte auch im Blick haben, dass wir mal die ersten Stunden beobachten und womöglich, wenn die dann einen Early Response hat, darf ich durchaus optimistisch sein, weil das eigentlich eine höhere Vorhersage hat, wie sie am Ende geht, als diese anderen eher statistischen.
Ja, also die, man so im Querschnitt zu Beginn hat, ist immer der Verlauf, der frühe Verlauf, eigentlich ein besserer Prädiktor. Ich meine, in gewisser Weise ist das auch verständlich, ne? Je näher man zum Endergebnis kommt, desto besser ist natürlich die Vorhersage. Aber gerade die frühen Veränderungen, die sind tendenziell auch immer so ein Hinweis. Das ist natürlich nicht für alle so. Es gibt natürlich auch Personen oder Patientinnen, Patienten, die eher so einen kurvigen Verlauf nehmen, wo das dann eher mal wieder runtergeht. Oder auch solche, die erst später kommen. Aber nichtsdestotrotz ist so ein positiver, frühe Veränderung immer ein guter Prädiktor für ein gutes Therapieergebnis.
Interessant. Bei Antidepressiva ist es ja so ähnlich, ne? Dass wenn es hilft, es oft sehr früh hält. Sag mal, gibt es auch eine Daumenregel, ab wann man nicht mehr auf einen Sudden Gain warten muss? Also gibt es sowas wie nach so und so vielen Stunden, wenn da kein Gain erfolgt ist, dann kann man eigentlich die Bemühungen einstellen?
Also jetzt die Bemühung der Therapie will ich nicht unbedingt sagen, aber diesen statistischen, das ist am besten untersucht bis 20, 25 Sitzungen. Danach ist das nicht mehr gut untersucht. Da sind dann auch nochmal andere Prozesse, die dann potenziell danach eine Rolle spielen. Das heißt aber nicht, dass nicht danach auch noch solche Phänomene auftauchen können. Aber
das heißt jetzt wenn wir über Langzeittherapien mit 60, 80, 100 Sitzungen sprechen, dann sagst du, darüber wissen wir eigentlich gar nicht so viel, weil es da diese Art von Therapieprozessforschung gar nicht so gibt.
Also wie gesagt, die meiste, vor allem international, ist natürlich in diesen 20, maximal vielleicht 30 Sitzungen, weil einfach jetzt in USA oder England.
Ja, in den meisten Ländern gibt es ja nicht so viel Therapie wie bei uns. Ja.
Die Therapie kürzer, sodass natürlich die Kolleginnen und Kollegen diese Untersuchungen gemacht haben, dann eher diese Zeitspanne genommen haben. Wir haben auch bis 35, 40, man findet das auch noch, aber es ist wirklich so, dass das Sudden-Gain-Phänomen eher sowas ist, was relativ früh in der Therapie auftritt. Würde ja auch sagen, Gain und Early Response, die sind ein Stück weit verknüpft. Ja. Und diese Losses eher so kontinuierlich auch dann später noch auftauchen. Aber dann sind das eher, also wenn da Gain und Losses, also wenn beides auftaucht, dann hat das mehr mit Persönlichkeitsvariablen teilweise zu tun. Und dann ist das unbedingt ein Prädiktor, weil wenn diese schwankende Verläufe auftauchen, dann kann das auch ein negativer Prädiktor sein, ne? Dass die Patientinnen und Patienten, dass sich das immer hoch und runter entwickelt.
Ja, da denkt man ja auch so ein bisschen an ein vielleicht bipolares oder emotional instabiles Bild, das natürlich einfach auch eine schwere Beeinträchtigung.
Dann ist das ein bisschen eine schwierigere Behandlung. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht erfolgreich sein kann, natürlich, aber jetzt als Prädiktor würde das nicht unbedingt ein positiver Prädiktor zunächst mal sein.
Wenn wir jetzt über Studien sprechen, da ist ja auch viel einfach mit unipolaren Depressionen, mit Angststörungen sozusagen, mit normalen, in Anführungszeichen, neurotischen Patienten. Dann hätte ich noch eine ganz andere Frage, und zwar, woher weiß ich denn überhaupt, dass so ein Sudden Gain was mit der Therapie zu tun hat? Also könnte es nicht auch sein, jemand hat, keine Ahnung, ein tolles Date, ist frisch verliebt, kriegt mehr Geld, hat ein blöder WG-Kollege ist ausgezogen, was auch immer. Also woher weiß ich, dass das nicht an den Lebensumständen liegt, genau bei den Losses? Da dachte ich als erstes, ja, wahrscheinlich ist dann ein Verlust, eine Trennung, ein Todesfall, was auch immer. Das kann ja auch in die andere Richtung passieren.
Ja, also nächstes Mal ist es in der Regel, also ich hatte ja dieses Beispiel am Anfang, hat es natürlich viel auch damit zu tun, wie nah dann wirklich das Ereignis ist oder das Erleben zu der Therapiesitzung, was außerhalb ist.
Ja.
Die externen Erlebnisse häufig ein bisschen verquickt, auch mit dem, was in der Therapie erlebt wird. Also nicht immer natürlich, wenn Tod oder andere Ereignisse extern, die das nicht unbedingt so, aber häufig sind dann diese Phänomene, also diese Gains, natürlich ein Stück weit verbunden.
Ja, genau. Bei deinem Beispiel könnte man sich das ja lebhaft vorstellen, ne? Die Patientin macht Hirn da schon rum und denkt nach und überlegt, was du gesagt hast. Und dann sagt die Mutter wirklich genau diesen Satz. Und das ist so völlig andere Affekte auf. Da fand ich es total plausibel, dass es mit der Therapie zu tun hat. Aber wie macht ihr das in Studien klar?
Dann wird das ja einfach statistisch. Also wir kontrollieren das teilweise für externe Erlebnisse oder Ereignisse. Aber natürlich sind das keine Kausal, sondern immer Wahrscheinlichkeiten. Das sind keine experimentellen Studien in dem Sinne, sondern wir kontrollieren dann zwar für Lebensereignisse, und dann kann man trotzdem schauen, es liegt jetzt nicht nur an den kritischen Lebensereignissen, aber auch wenn das hier einen Effekt hat. Aber ein anderes Phänomen ist auch, wenn dann klinisch sich noch andere Ebenen verändern. Also jetzt nicht nur die Symptomatik, sondern auch die Kognition, die Emotion an der Stelle. Ne? Also wenn dann, das kann man ja auch, also da gab es auch eine Reihe von qualitativen Studien, wo dann Patientinnen und Patienten befragt wurden zu diesen Erlebnissen und die haben dann auch wirklich solche Veränderungen berichtet, die auch dann mit Interventionen in der Therapie zu tun hatten.
Okay, das heißt, es kommt letztendlich aufs Gesamtbild an, aufs Gesamtbild in euren Fragebögen, aber auch immer um die qualitative Information, dass Patienten das so berufen. Und dann leuchtet mir ein, dann ist es sehr schlüssig. Gilt es auch für die Losses? Oder haben die öfter mit Live-Events zu tun?
Insgesamt sind die Losses weniger untersucht.
Mhm.
Also wir nutzen die Losses jetzt zum Beispiel in diesem Therapienavigationssystem, wenn wir das hier auch einsetzen zur Unterstützung der Supervision etwa. Und das ist dann immer besonders spannend, wenn die mehrmals auftauchen. Also wenn da gibt es so eine Grenze, die wir definiert haben, wenn die Patientinnen und Patienten in ihrem Fortschritt unter die fallen, kriegen die Therapeutin so einen Hinweis und dann können die nochmal extra in der Supervision dann, also die Ausbildungskandidaten darüber sprechen. Und da kann man dann auch sehen, woran liegt denn das genau? Ist es eher, hat das mit der Therapiebeziehung zu tun? Gibt es Motivationsprobleme? Ist es Zieldefinition möglicherweise? Hat es gut geklappt? Sind es externe kritische Ereignisse? Ist gerade was Traumatisches auch passiert? Möglicherweise.
Das heißt, dann geht ihr immer qualitativ ran, schaut euch das an.
Beziehungsweise werden noch mal so zusätzliche Fragen auch gestellt. Kann ja auch Drogen-, Alkoholmissbrauch sein in der Situation. Das wird dann auch noch angeschaut. Oder auch Emotionsregulation, Selbstregulationsprobleme. Also gibt es so eine ganze Bandbreite von Fragen, die dann noch mal zusätzlich gestellt werden. Und dann die Therapeuten auch Hinweise, was sie denn eventuell machen können in diesen einzelnen Bereichen, also so Tools, Therapietools.
Ja, aber wie ich dann Therapieziele nochmal kläre und so weiter.
Genau, das finde ich klären. Da gibt es ja auch aus dem Motivational Interviewing oder auch aus dem Barlow-Programm ja viele, viele auch Optionen, wie man genau damit gezielt umgehen kann. Daran orientiert sich das dann, Motivationsprogramme an der Stelle.
Seht ihr, dass wenn ihr solche Schulungen macht, dass ihr dann auch die Therapien verbessern könnt? Ich finde das total faszinierend, dass ihr das jetzt sozusagen nicht nur Daten sammelt, um Paper zu schreiben, sondern auch wirklich, um eure Therapeutin zu informieren, zu schulen und zu verbessern.
Genau. Also die Idee ist immer ein Stück weit die Erhebung in der Routine zu nutzen, um auch die Therapien dann zu verbessern. Also die Untersuchungen oder die Studien, die wir machen, die Dinge, die sich dann als, ja, sagen wir mal, reliabel, zuverlässig weisen, die dann auch in der Praxis dann zu erproben. Und da haben wir dann auch eine größere prospektive Studie gemacht vor ein paar Jahren, sind jetzt gerade dabei, jetzt noch eine neue Studie auch aufzusetzen. Und da haben wir die prospektiv, das heißt, das ist entwickelt worden, das System, an etwa 1200 Patientinnen und Patienten. Und also mit den Vorhersagen auch und mit diesen Tools, wenn es nicht gut läuft. Und dann haben wir das prospektiv dann an der neuen Stichprobe von 560 etwa getestet mit einer Kontrollgruppe, also wo halt das nicht genutzt wurde, und einer Gruppe, die das genutzt hat, das System. Und da konnte man durchaus zeigen, dass insbesondere, wenn die Therapeuten das nützlich empfinden, und dann auch diesen Vorhersagen, wenn die sehr deutlich sind, gefolgt sind, dass das durchaus einen positiven Effekt hatte. Und international betrachtet gibt es da mittlerweile über 50 Studien dazu, zu dieser Rückmeldeforschung, auch also mehrere Meta-Analysen mittlerweile, da einen kleinen durchschnittlichen Effekt, aber der Effekt wird dann größer, nochmal, wenn das für Fälle, die keine, also Risiko haben für negatives Ergebnis, also auf denen man dann solche sudden losses quasi auftaucht, und wenn man denen dann nochmal so Hinweise gibt, dann wird der Effekt nochmal größer.
Das heißt, wenn Therapeuten wirklich das ernst nehmen, sich motiviert sind und damit gut arbeiten, kann es richtig viel bringen. Toll. Ja. Was mich ein bisschen zu der letzten Frage, die mich noch umtreibt, bringt oder auch dazu passt, nämlich, ich höre immer wieder, dass Patienten sagen oder auch so bekannte Freunde im Umfeld so, ich habe eine Therapie gemacht, das hat mir nichts geholfen und ich muss jetzt offensichtlich noch eine andere Therapie machen. Mein Impuls ist dann immer eher zu denken, naja, vielleicht hilft Therapie einfach nicht. Aber jetzt unter dem, und was du sagst mit den, es gibt viele Sudden Gains, die sind oft ziemlich early, wenn da nichts passiert, ist schon auch die Prädiktion eigentlich, dass es wird immer weniger optimistisch, je länger nichts passiert ist, so. Ja, aber was denkst du darüber und unter welchen Umständen macht es Sinn, nochmal eine andere Therapie zu versuchen und unter welchen Umständen vielleicht auch wirklich nicht?
Ja, also ich glaube, man muss auf jeden Fall bei diesem Phänomen der Early Response, Sudden Gains, immer berücksichtigen, dass das Wahrscheinlichkeiten sind. Ja. Also dass das positive Hinweise sind und dass das nicht für alle gilt. Also das heißt, es gibt durchaus auch Patientinnen und Patienten, die dann später in der Therapie noch Fortschritte machen können. Wäre jetzt, also jetzt, ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn jetzt aus dem Gespräch heute rauskämen, die Patienten, wenn sie nicht nach 10 Sitzungen.
Genau, nach 10 Sitzungen Schluss.
Und das auf gar keinen Fall. Also nein, genau. Das ist ein guter Hinweis, aber das heißt erstmal nicht, dass man nicht auch weiter an sich arbeiten kann und dann auch deutlich später noch Fortschritte machen kann. Jetzt zu dem Thema eine weitere Therapie, wenn jetzt die ganze Therapie also jetzt gar keine Fortschritte gezeigt hat. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen gemischt sehen. Immer mehr oder dasselbe ist vielleicht nicht so wirklich die Lösung. Aber natürlich kann man sich schon überlegen, weil wir ja wissen, dass es auch Therapeutinnenunterschiede gibt unter bestimmten Bedingungen. Dann auch nochmal oder paar Jahre später, vielleicht auch, das ist ja nicht so selten, während man ja klassisch eigentlich überlegt hat, dass eine Therapie einmal im Leben und sehr, sehr lange ist, wenn man das so aus der traditionellen Psychotherapeuten-Perspektive vielleicht betrachtet, geht man ja heute eher auch davon aus, gerade du beschäftigst ja auch dich viel mit Persönlichkeitsstörungen, gerade auch bei Persönlichkeitsstörungen, dass man möglicherweise mehrmals, vielleicht auch mit kürzeren Episoden in die Therapie kommt, mehrmals im Leben vielleicht sogar, vielleicht auch mit unterschiedlichen Fragestellungen, je nachdem, man verändert sich ja auch als Person. Und vielleicht ist es ja dann gerade gut, auch zu einer Therapeutin, zum Therapeuten zu gehen, die auch ein bisschen die Fortschritte mit beobachtet, mit solchen Erhebungssystemen und so weiter, die sich an solchen Rückmeldungen Konzepten oder auch an der Psychotherapieforschung beteiligt. Und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es Sinn machen kann, wieder einen neuen Anlauf zu nehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, pauschal keine weitere Therapie, wenn die erst nicht erfolgreich ist, weil ja auch man sich selbst im Leben nochmal deutlich auch verändert und auch anderen Fokus hat und vielleicht auch mehr Motivation. Sollte das ja nicht unterschätzen, dass letztlich werden ja die, was die Therapeutinnen, Therapeuten machen, ist zwar das eine, aber die Veränderung an sich ist ja immer auch auf Patientinnen, Patientenseite.
Ja, ich nehme sozusagen schon vielleicht so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn es bisher keine Early Responses gab, ist jetzt vielleicht nicht die beste Ausgangslage, aber gucken, ist diese Therapie vielleicht ohnehin anders als eine vorherige? Ist die Fragestellung vielleicht eine andere? Wie waren die Ziele damals? Wie sind die Ziele heute? Wie ist die Motivation? Und ich nehme mal an, es macht auch immer Sinn, sowas mit der Patientin zu besprechen.
Genau.
Um da einfach auch die Weichen möglichst gut zu stellen.
Ja.
Ja, genau. Ja. Und ansonsten nehme ich mit vor allem, dass wenn sich jemand früh, womöglich auch schon in der Probatorik oder in der Kurzzeit- oder Akuttherapie, wenn es da Besserungen gibt, die ich und der Patient in Zusammenhang bringen mit therapeutischen Prozessen wie Erkenntnissen, wie die Frau mit der Mutter, die zu feiern und zu nutzen und da wirklich hemmungslos die auszuschlachten.
Ja, und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für eine positive Entwicklung, diese frühen positiven Erfahrungen. Das ist jetzt nicht das Einzige, aber es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis zunächst mal.
Ja.
Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall auch für Patientinnen und Patienten guten Gewissens sagen. Das ist eine positive Entwicklung dann erstmal. Natürlich gibt es auch diese Brüche und das ist nicht für alle. Es kann natürlich auch in eine andere Richtung dann sich entwickeln oder eine völlige Überschätzung auch in dem Moment sein. Das gibt es auch.
Genau, wie du immer wieder gesagt hast, das sind Wahrscheinlichkeiten, aber die Dynamik des Beginns zeigt mir eigentlich mehr über den wahrscheinlichen weiteren Verlauf als der statische Zustand zur Aufnahme sozusagen. Mhm. Spannend, toll. Wolfgang, ich danke dir
ganz
herzlich für das spannende Gespräch.
Gerne, ja.
Wer sich dafür interessiert, wir haben noch ein bisschen Literatur auch von dir in die Shownotes gepackt. Wer sich noch ein bisschen dazu belesen möchte, es wird auch einen Blogbeitrag geben von Wolfgang zu dem Thema. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, schickt uns gerne eine Mail an psychotop@belz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei bleiben.
Vielen Dank. Ja, tschüss.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.